Deutschlandfunk, Kultur heute.
Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Schwarz-gelb gepunktete Formen schlängelten sich wie riesige Tentakel bis vor kurzem durch das Museum Ludwig in Köln. Eine Rauminstallation von Yayoi Kusama mit einem Spiegelraum, der den Blick ins Unendliche öffnet. Fast 500.000 Menschen besuchten die Ausstellung. Nun ist die japanische Künstlerin mit 97 Jahren gestorben. Was ihr Werk so besonders macht, darüber sprechen wir gleich. Außerdem, in Berlin ging es heute noch einmal um die Fördermittelaffäre. Beim Lausitz-Festival gab es eine prominent besetzte Hamlet-Aufführung. Und im Kino ist ab heute ein Film zu sehen, der fragt, was Staatsschutz eigentlich bedeutet. Erst heute wurde bekannt, dass die japanische Künstlerin Yayoi Kusama am 14. August gestorben ist. 97 Jahre wurde sie alt. Schon als kleines Mädchen zeichnete sie ziemlich beeindruckende Bilder. Später ging sie nach New York und veranstaltete dort in den 60er Jahren Happenings gegen den Krieg und für sexuelle Freiheit. In ihren Skulpturen wuchern aus Stoff genähte Penisse. Erstaunlich eigentlich, dass es dazu keine Triggerwarnung gibt, wobei die tatsächlich eher flauschig aussehen. Weltberühmt wurde sie mit ihren Punkten, oft auf knallfarbigen Kürbissen und den Spiegelräumen. Wie groß die Faszination für ihre Kunst ist, zeigte sich zuletzt in Köln. Die Schau im Museum Ludwig war die besucherstärkste in der Geschichte des Hauses. Ich habe den Direktor Yilmaz Civio gefragt, hat Yayoi Kusama diesen Erfolg eigentlich noch mitbekommen?
Ja, wir haben von dem Atelier, als wir unsere Kondolenznachricht heute Morgen geschickt haben, als wir es erfahren haben, eine Mail zurückbekommen und die kann ich gerne zitieren. Kusama was delighted by the success of her exhibition at the Museum Ludwig, which turned out to be her last while she was still alive. Also das ist für uns auch ein bisschen ein Trost, dass wir wissen, Kusama hat diesen großen Erfolg noch registriert, noch mitbekommen. Und auch, dass wir wirklich noch die Ehre, muss man sagen, hatten, noch, dass das die letzte Ausstellung war, die während den Lebzeiten zu Kusama noch durch sie stark beeinflusst stattfand.
Sie haben sich ja für die Ausstellung sehr intensiv mit dem gesamten Oeuvre von Yayoi Kusama beschäftigt. Welche Arbeit haben Sie heute besonders vor Augen?
Bestimmt die Arbeit, die in unserer Sammlung ist, eine Skulptur, die aus mehreren für sie typischen Fallis, gepunkteten Falli-Skulpturen, Stofffalli bestehen, weil da schon so viel deutlich wird. Also einerseits ihre Zeit in New York, auch als Teil der Pop-Art, sie war ja befreundet mit Andy Warhol, auch ihre feministische Haltung wird in dieser Arbeit deutlich. Allerdings war hier in der großen Retrospektive, vor allen Dingen im DC-Saal, die Arbeit so beeindruckend. Also eine immersive Arbeit, die die Künstlerin noch speziell auch für unseren Raum entwickelt hat, wo sie das erste Mal einen verspiegelten Raum in einen unendlichen Raum hineingestellt hat. Das sind so die beiden Arbeiten, die mir vielleicht besonders nahe gehen, auch im Moment, weil sie mir sehr vertraut sind.
Aber angefangen hat sie ja mit Zeichnungen, die wirklich sehr introvertiert aussehen. Das ist schwer zu beschreiben bei so einer Art von Kunst, aber die irgendwie was sehr Zurückgezogenes haben. Und dann kommen diese Arbeiten, die Sie gerade beschrieben haben. Also sie hat schon eine doch auch erstaunliche Entwicklung in ihrer Kunst durchgemacht, die so nachvollziehbar eben auch ist, oder?
Das ist so spannend bei ihr. Sie hat einerseits eine erstaunliche Entwicklung vollzogen und gleichzeitig ist sie aber sich selbst treu geblieben. Wir konnten das in der Ausstellung ja sehr schön zeigen mit den frühen Kinderzeichnungen. Also eine Zeichnung, die sie mit 12 angefertigt hat, sogar vorher mit 5 Jahren. Und da tauchen schon die Punkte auf. Und was ich besonders bewegend finde an ihrem Werk, ist, wie sie ihre psychischen Beeinträchtigungen, ihre Phobien umgesetzt hat in etwas Positives und da auch ein Werk geschaffen hat, was auch wieder Kraft gibt, auch für andere Menschen oder was auch Freude macht, anzuschauen. Und das fängt sehr früh in ihrem Werk an und bis in die letzten Arbeiten tauchen diese Punkte bei Yayoi Kusama auf. Und gleichzeitig hat sie aber diese Entwicklung gemacht, quasi immer auch zeittypisch reagiert auf bestimmte Fragestellungen, seien es feministische, seien es pazifistische Fragestellungen. Und beides ist ja nach wie vor sehr aktuell.
Das Erstaunliche ist vielleicht auch, dass Yayoi Kusama eine der wenigen Künstlerinnen und Künstler ist, bei der eben diese Unterscheidung auch nicht gemacht wurde. Psychische Erkrankung und Kunst, also da wird jetzt nicht getrennt. Da wird eben auch nicht das Werk auf die Erkrankung reduziert.
Und das finde ich sehr wichtig, weil das Werk ist so viel mehr als die Beschäftigung mit ihren Beeinträchtigungen, sondern es ist ja extrem positiv und bejahend und schafft auch Kraft. Also wir haben das gemerkt, es war so viel Publikum, das uns besucht hat, was sonst nicht ins Museum Ludwig kommt, die auch gar nicht wussten erst von diesen psychischen Erkrankungen und das Werk einfach genossen haben für das, was es auch ist und erst über unsere Vermittlung dann verstanden haben, wie tiefgründig diese Arbeiten letztendlich auch sind und wie Yayoi Kusama ihre Erkrankung auch damit verarbeitet hat.
Interessant ist vielleicht auch noch, dass wir natürlich alle diese Formen, die Punkte, die Netze, die Spiegelung kennen. Das sind so die ganz bekannten Sachen, die einem sofort vor Augen stehen, wenn man an Yayoi Kusama denkt. Sie hat aber auch wahnsinnig viel geschrieben. Also was können wir noch entdecken in dem Werk der Künstlerin?
Sie hat wunderbare Gedichte verfasst, auch Kurzgeschichten und Romane geschrieben. Und das ist etwas, was auch noch ansteht, vielleicht entwickelt zu werden, auch ins Deutsche. Wir haben das erste Mal ihre Gedichte auch mit ihrer Erlaubnis ins Deutsche übersetzt. Und das ist auf jeden Fall noch ein Schatz, den es zu heben gilt.
Der Direktor des Museums Ludwig, Yilmaz Civio, zum Tod der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama, die seit vielen Jahrzehnten in einer psychiatrischen Klinik lebte. Dagegen kann man eigentlich nichts haben, Geld für den Kampf gegen Antisemitismus freizugeben, gerade jetzt. Nur entbindet das die Politik nicht davon, Fördergelder nach nachvollziehbaren Kriterien zu verteilen. Genau daran fehlte es aber in Berlin. Mehrere Millionen Euro bewilligte die Kulturverwaltung für teilweise dubiose Projekte nach dem Urteil des Rechnungshofs in einem evident rechtswidrigen Verfahren. Wer dafür die Verantwortung trägt, darüber sind Regierungslager und Opposition auch nach einem Untersuchungsverfahren. Untersuchungsausschuss uneins. Heute debattierte das Berliner Abgeordnetenhaus über den Abschlussbericht. Unsere Landeskorrespondentin Claudia van Laak über eine Affäre, die noch nicht zu Ende ist.
CDU-Abgeordnete übergeben eine fertige Liste mit 13 Projekten gegen Antisemitismus und drängen darauf, dass diese ohne jegliche Prüfung Geld erhalten. Insgesamt 2,6 Millionen Euro. Die Verwaltung warnt davor, aber Kultursenatorin Sarah Wedel-Wilson unterschreibt, auch weil ein CDU-Abgeordneter sie zuvor per WhatsApp unter Druck gesetzt hatte. Für den christdemokratischen Abgeordneten Stefan Lenz ist das Agieren seines Kollegen etwas ganz Normales, ja geradezu geboten.
Das Drängen des Parlaments und seiner Vertreter auf die Umsetzung seiner getroffenen Schwerpunktsetzung ist nicht nur zulässig, sondern geradezu Aufgabe von Volksvertretern.
Insgesamt sei das Ganze nicht so erfolgreich verlaufen, gibt der Christdemokrat zu. Aber die Verantwortung für die Fördergeldaffäre sieht Stefan Lenz bei den Mitarbeitern der Kulturverwaltung.
Die Verwaltung hat sich im Grunde bei der Mittelvergabe nicht hinreichend eingebracht und hat dann später, nachdem die politische Entscheidung zur Mittelvergabe getroffen war, das Treffen einer evident rechtswidrigen Entscheidung nicht verhindert.
Wer die eigenen politischen Fehler auf die öffentliche Verwaltung schiebt, handelt unlauter, Herr Lenz.
Widerspricht der grüne Kulturpolitiker Daniel Wesener.
Senatorinnen, die wissentlich gegen Recht und Gesetz verstoßen, Abgeordnete, die sich über die Gewaltenteilung hinwegsetzen und ein Umgang mit öffentlichen Mitteln, der in seiner Systematik an frühere Berliner Skandale erinnert, nämlich Stadt und Staat als Beute. Das unterminiert demokratische Verfahren und öffnet Korruption Tür und Tor. Das kann niemand wollen.
Demokratische Prinzipien seien beschädigt, politische Grundregeln verletzt worden, so sieht es die Opposition. Die 2,6 Millionen Euro aus dem Kulturetat sind inzwischen ausgegeben worden. Ob sinnvoll oder nicht, das weiß niemand, denn es gab ja keine vorher festgelegten Kriterien, nach denen das Geld bewilligt wurde. Marc Wallender von der AfD, die keinen Sitz im Untersuchungsausschuss hatte.
Es wird ohne Regeln bewilligt, dann kann mangels Regeln nicht zurückgefordert werden und zum Schluss bittet man um Nachsicht.
Der hauptverantwortliche CDU-Abgeordnete, der Haushaltsexperte Christian Goyni, blieb der Debatte im Abgeordnetenhaus gänzlich fern. Der mitbeteiligte christdemokratische Fraktionschef Dirk Stettner verließ den Plenarsaal während der Diskussion. Die Abgeordnete der Linksfraktion, Hendrikje Klein, sprach beide direkt an.
Herr Goyni, nicht da. Ihre Expertise ist doch die Landeshaushaltsordnung. Warum drängen Sie dann Menschen, das Gesetz nicht einzuhalten? Und Herr Stettner, Sie führen eine Fraktion. Und warum glauben Sie, dass Sie beide Ihre Macht missbrauchen dürfen? Warum glauben Sie, Menschen ausnutzen zu dürfen, sie zu bedrängen, sie unter Druck zu setzen? Gerade Sie beide müssen doch die Erfahrung haben, wie man als Abgeordneter demokratisch, verlässlich und unterstützend handelt.
Abgeordnete der Opposition verlangten erneut eine Entschuldigung der CDU-Abgeordneten. Doch mit dem Ende des Untersuchungsausschusses wird die wohl nicht mehr erfolgen. Juristisch ist der Fall allerdings noch nicht erledigt. Dem früheren CDU-Kultursenator Joe Cialo droht noch ein Ordnungsgeld, weil er die Aussage vor dem Untersuchungsausschuss vollständig verweigert hatte. Und seine Nachfolgerin Sarah Whittle Wilson könnte wegen der Fördergeldaffäre noch vor Gericht landen. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Kulturmanagerin wegen Verdachts der schweren Untreue.
Claudia van Laak über mögliche Konsequenzen nach der Fördergeldaffäre. Halit Yozgat ist 21 Jahre alt, als er 2006 in einem Kasseler Internetcafé erschossen wird. Er ist das 9. Mordopfer des rechtsterroristischen NSU. Zur Tatzeit ist ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes im Café. Er will weder die Schüsse gehört noch das Opfer gesehen haben. Ein Recherchekollektiv hat vor einigen Jahren schon nachgewiesen, dass diese Version mehr als fraglich ist. Wie verlässlich schützen staatliche Institutionen vor rechter Gewalt? Und wo werden sie selbst zum Teil des Problems? Diese Frage beschäftigt auch den Filmregisseur Faraz Shariat.
Da macht das hier und da links und rechts schon auch mal Schlagzeilen, dass man merkt, oh, hier gab es ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei oder bei dem Militär oder so. Aber in der Justiz, das hat irgendwie nicht so viel Sichtbarkeit, glaube ich, was da eigentlich hinter den Kulissen gerade passiert.
So Shariat heute im Deutschlandfunk. Sein neuer Film Staatsschutz, der bei der diesjährigen Berlinale den Panorama-Publikumspreis gewonnen hat, kommt jetzt ins Kino. Im Zentrum steht eine junge Staatsanwältin. Unsere Filmkritikerin Katja Nikodemus hat Staatsschutz gesehen und ich habe sie gefragt, wer ist diese Staatsanwältin und was passiert mit ihr?
Ja, diese junge Frau, sie heißt Seo Kim. Die hat gerade ihre Stelle als Staatsanwältin angetreten in einer ostdeutschen Stadt, die heißt Neuwerder, eine fiktive Stadt. Und wir sehen jetzt diese junge Frau in ihrer noch nicht eingerichteten Neubauwohnung. Und da stehen noch die nicht ausgepackten Umzugskartons rum. Sie telefoniert auf Koreanisch mit ihrem Vater. Wir erleben sie vor Gericht, wo sie angesichts von angeklagten Rechtsextremisten mal für Freispruch plädiert, also Mangel an Beweisen, mal auch für eine Gefängnisstrafe. Also sie macht sich auch Feinde. Und dann wird ein Brandanschlag auf sie verübt. Ein Radfahrer rammt sie hinter einer Unterführung und von oben wirft jemand einen Molotow-Cocktail auf sie. Ihre Jacke fängt Feuer und sie wird auch verletzt und mit Brandwunden. Und nun findet eine Verwandlung statt. Das ist wirklich faszinierend gefilmt. Seo, diese junge Staatsanwältin, gespielt von Chen Emily Yan, die steht unter Schock und sie wird augenblicklich zur Ermittlerin. Also sie gibt den trägen Polizisten Anweisungen zur Sicherung des Tatorts. Sie begibt sich selbst in die forensische Spurensicherung. Sie wird sofort vom Opfer zu Handelnden und zwar zur Kinoheldin.
Faraz Shariat hat ja schon mal im Prinzip einen Film über Rassismus gemacht, Futur 3. Mhm. Wechselt er jetzt die Perspektive, indem er die staatlichen Institutionen in Deutschland in den Blick nimmt?
Ja, Futur 3 war ja ein sehr freier, auch assoziativer Film, ein Film, in dem Faraz Shariat auch seine eigene Geschichte als Sohn iranischer Eltern in Deutschland erzählt hat. Es war auch eine Coming-out-Geschichte, eine Liebesgeschichte. Und Staatsschutz jetzt, der hat eine ganz strenge oder eine strengere Form. Er ist ein richtiger Gerichtsthriller, ein Justizthriller. Und zwar einer, der das deutsche Justizwesen selbst befragt. Also der Gerichtssaal zum Beispiel wird immer wieder leer gezeigt. Irgendein Gerichtsdiener räumt die Stühle auf, wir sehen, wie die Rollläden hochgehen. Es ist so, als wollte der Regisseur die Frage stellen, ob dieser Saal überhaupt mit Gerechtigkeit gefüllt werden wird. Und auch die Räume, die Flure und Büros im Keller des Gebäudes, alles ist so physisch erfahrbar. Der Hall, die Akustik, die Schritte, also man glaubt wirklich, das Putzmittel zu riechen. Und eine große Spannung liegt eben in der Luft und bei allem schwebt eigentlich die Frage, ist das Gericht, ist die Justiz willens oder in der Lage, diese junge Staatsanwältin zu schützen?
Wir reden ja eigentlich in unseren Filmkritiken nicht so oft über das Drehbuch. In diesem Fall, glaube ich, müssen wir das tun. Das stammt von Claudia Schäfer gemeinsam mit Ji-un Kim und Sun Jun Choi. Und da sind eben auch Gespräche mit Betroffenen eingeflossen. Wie wurde das umgesetzt?
Also in dem Film wird ja der mutmaßliche Täter, dieser rechtsextreme Anschlagtäter, der wird vor Gericht gestellt und Seo, die junge Staatsanwältin, lässt sie von einer Anwältin vertreten. Die wird gespielt von Julia Jentsch, übrigens auch großartig. Und diese junge Staatsanwältin Seo ermittelt selbst heimlich und sie kommt einem rechtsextremen Netzwerk auf die Spur, das weitere Anschläge begangen hat, also auf Asylbewerber, auf Kinder, auf weitere Menschen mit Migrationshintergrund. Und das ist eben alles, weil es so toll recherchiert ist, sehr spannungsvoll erzählt. Das Drehbuch ist wirklich sehr genau, sehr präzise. Man ist von der Gerichtsverhandlung wirklich gebannt. Das wirkt alles absolut realistisch. Man ist wie live dabei. Es gibt aber eben noch eine weitere Ebene. Denn der Regisseur Faraz Shariat gibt eben dieser Hauptfigur die Rückendeckung des Kinos. Also die junge Staatsanwältin, die kauft sich einen schwarzen Dodge, einen Sportwagen mit schusssicheren Scheiben. Sie macht einen Waffenschein. Sie ist wirklich fast eine Schwester im Geiste von Quentin Tarantinos wehrhaften Heldinnen. Und diese Kinoebene, die ist eben sehr unterhaltsam. Ja, und gibt dieser Heldin wirklich, steht dieser Heldin bei.
Würdest du sagen, dass der Film auch sowas wie ein gesellschaftlicher Kommentar ist, eine Auseinandersetzung mit den politischen Zuständen?
Ja, natürlich. Ich meine, der Film hinterlässt einen auch fassungslos, weil er eben so genau und realistisch zeigt, was es bedeutet, wenn die Justiz und Polizei rechtsextremistisch unterwandert sind. Und es ist wirklich ein aufrüttelnder Film, der eben anders als die Nachrichten von den NSU-Verbrechen oder ähnlichen Verbrechen, zieht der Film uns eben als Thriller hinein in diesen Fall. Also für mich ist das wirklich politisches Kino im besten Sinne. Und ich finde es auch toll, dass sozusagen der Justiz- und Polizeifilm von Faraz Shariat einfach mal vom Fernsehen ins Kino geholt wird. Das machen andere Länder ja ganz toll, Frankreich zum Beispiel. Und das ist hier wirklich absolut gelungen.
Katja Nikodemus über den Film Staatsschutz von Faraz Shariat, der heute ins Kino kommt. Vom Staatsschutz zum Staatsstreich. In Shakespeares Hamlet hat ein Königsmord die Machtverhältnisse verändert. Hamlets Vater ist von seinem eigenen Bruder ermordet worden. Der Sohn will nun Rache. Regisseur Marcel Kohler erzählt beim Lausitz-Festival aber auch noch eine andere Geschichte. Schauplatz der Inszenierung ist ein Flugzeughangar auf dem ehemaligen Militärflughafen in Cottbus. Mit Corinna Harfuch als Hamlets Mutter ist das Stück prominent besetzt, aber das letzte Wort haben Kinder aus der Region. Georg Kasch hat die Aufführung gesehen.
Schon vor dem Eingang wird's martialisch. Helsingør prangt rot am Flugzeughangar von 1933. Davor stehen Geschütze. Drinnen findet das Publikum Platz auf zwei sich gegenüberstehenden Tribünen. Dazwischen erstreckt sich ein Laufsteg der Macht zwischen purpurrotem Podest und Wasserbecken. Auch die Nebenräume gehören zu diesem Dänemark. Gemälde und Bücher in Hamlets Zimmer, Infusionsbeutel für Ophelia, im Kühlschrank stapeln sich statt Getränken Totenschädel. Mit William Shakespeares Hamlet beginnt die 7. Ausgabe des Lausitz-Festivals. 3 Wochen lang bringt es in Brandenburg und Sachsen Theater und Konzerte in die Fläche, oft in alte Industriedenkmäler. So wie hier in den Cottbusser Hangar. Ausstatter Thorsten Köpf nutzt den etwas abgerockten Industriescham des Ortes geschickt, um eine raue, vielfach bespielbare Kulisse zu schaffen. Was ist faul in diesem Staate Dänemark? Regisseur Marcel Kohler hat sich für eine harte, unerbittliche Lesart von William Shakespeares Drama entschieden. Er erzählt von einer selbstsüchtigen Elterngeneration, die ihren Kindern zu viel auflastet. Dafür nutzt er die rohe, rotzige Übersetzung von Angela Schanelek und Jürgen Gosch und ergänzt sie mit Texten von Heiner Müller, Bertolt Brecht, Sylvia Plaas und mit Auszügen aus anderen Shakespeare-Stücken. Alles, um die harte, zerstörerische Seite der Geschichte zu betonen.
Hast du gesehen? Das ist der Lauf der Welt, hast du gesehen? Das ist der Lauf der Welt, denn wenn der König über euch nicht lacht, dann hat es ihm wohl keinen Spaß gemacht.
Außerdem hebt er die kriegerische Nebenhandlung hervor, den Konflikt mit Norwegen und fragt, wer profitiert? Die jungen Leute jedenfalls nicht. Die müssen hier an wechselnden Schauplätzen, nach der Pause teilt sich das Publikum und wandert durch den Raum, mit dem fertig werden, was ihnen die Eltern eingebrockt haben. Gerade vor der Pause sieht man ihnen dabei gerne zu. Schauspielerin Lynn Reusser als Hamlet zum Beispiel. Ihm wächst das Experiment, die Rachepläne hinter Wahnsinn zu verschanzen, schnell über den Kopf. Oder Leonard Burkhardts Laertes, der mit Claudius Kriegsplänen hadert. Oder Tom Gramens Horatio, bei dem nie ganz klar ist, ob er wirklich auf Hamlets Seite steht. Und doch müssen sie mächtig gegen die starken Erwachsenen anrudern. Götz Schubert tritt als König Claudius, aber auch als Geist von Hamlets Vater äußerst breitbeinig auf. Sina Kieslings Polonius wirkt schön erdig und gerade darum gefährlich. Und Corinna Harfouch als Gertrud? Sie ist halb liebende Mutter, halb mörderische Lady Macbeth und übernimmt dann in einer übergriffigen Umarmung sogar Hamlets berühmtesten Monolog.
Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Zeugt es von größerer Würde, auszuhalten, womit das traurige Geschick uns foltert, oder dem Meer der Plagen zu begegnen und streiten zu vergehen. Sterben. Schlafen. Mehr ist es nicht. Und zu denken, dass im Schlaf das Herzweh aufhört und die tausend Schläge, die unser Fleisch geerbt hat. Welch ein Ziel. Zutiefst begehrenswert. Zu sterben.
Nach der Pause, in der man all die inszenierten Nebenräume des Hangars entdecken kann, bekommt die Inszenierung allerdings Züge einer Seifenoper. Da kann Hamlet noch so sehr versuchen, aus seiner Rolle auszusteigen. Am Ende sind auch hier alle tot, ertrunken, erstochen, erstickt, vergiftet. Was bleibt? Vielleicht die Hoffnung auf die ganz junge Generation. In der Szene, in der Hamlet versucht, den Mörder seines Vaters zu entlarven, übernehmen Kinder vom Cottbuser Piccolo-Theater diese Aufgabe. Und sie machen das hinreißend. Am Ende kommen sie wieder und singen mit Stings Fragile davon, wie zerbrechlich der Mensch ist. Der Rest ist also nicht Schweigen, sondern ein melancholischer Schluss, in dem die Hoffnung steckt, dass die heute Zehnjährigen es vielleicht wirklich mal besser machen als wir.
Georg Kasch über Shakespeares Hamlet beim Lausitz-Festival. Gute Nachrichten für die Münchner Kammerspiele. Warum, das sagt Ihnen jetzt Doris Schäfer-Noske in den Kulturmeldungen.
Die Münchner Kammerspiele sind nämlich in der jährlichen Umfrage der Zeitschrift Theater heute zum Theater des Jahres gekürt worden. Und auch das Stück des Jahres, Play Auerbach, wurde an den Münchner Kammerspielen uraufgeführt. Das Votum der Kritikerinnen und Kritiker gilt als Solidaritätserklärung für Intendantin Barbara Mundel, die 2028 gehen muss. Die Stadt Oberen wollen den Vertrag der Intendantin nicht verlängern. In Spanien sollen Diebe heute früh in einem Museum nahe Alicante den sogenannten Schatz von Villena geplündert haben, eine Sammlung von Goldartefakten aus der Bronzezeit. Die Aktion soll blitzschnell und professionell abgelaufen sein, wie die Zeitung Guardian berichtet. Nur wenige Gegenstände hätten die Diebe zurückgelassen. Der Schatz war 1963 in einem versunkenen Gefäß im ausgetrockneten Flussbett von Villena entdeckt worden. Lateinamerika trauert um den uruguayischen Sänger und Grammy-Preisträger Rubén Rada. Er ist mit 83 Jahren gestorben. Rada hat die Musik seiner Heimat beeinflusst, indem er die traditionellen afro-uruguayischen Candombe-Trommelrhythmen zusammengebracht hat mit Rock, Pop und Jazz. Ein junges Paar steht verängstigt in einem Schloss, als sich hinter ihm die Tür eines alten Aufzugs öffnet und Schauspieler Tim Curry tritt heraus mit Glitzer, Mieder, Strapsen, Netzstrümpfen, High Heels und einem Dracula-Cape, stark geschminkt. Janet, gespielt von der damals 28-jährigen Susan Sarandon, schreit.
Met my faithful hand in hand.
Der sexbesessene Wissenschaftler Frankenfurter im Musical Rocky Horror Picture Show war die Paraderolle von Tim Curry, der jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. 1973 wurde das Musical in einem Londoner Theater uraufgeführt, ein Schocker für das damalige Publikum. Nach zähen Startwochen wurde es dann aber ein Hit und zwei Jahre später kam die Verfilmung, die Tim Curry weltbekannt gemacht hat. Sein dämonisches Grinsen wurde seinem seinem Markenzeichen. Kein Wunder, dass er später vor allem als Bösewicht besetzt wurde. Im Muppets Kinofilm Die Schatzinsel verkörperte er einen einbeinigen Piraten und so trauert mit den zahlreichen Fans der Rocky Horror Picture Show auch die Muppets Show um den Darsteller. Kaum jemand hat sich den Titel eines Ehren-Muppets mehr verdient als der legendäre Tim Curry, schreibt die Crew auf Instagram.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. An einer Schule in Brandenburg gab es eine Gewalttat. Was dazu bekannt ist, erfahren Sie in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Ich bin Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.